Durch dieses Tal, sie lächelt und beschützt mich, weil sie mich liebt, nach mir verrückt ist.
Das ist Robbie Williams.
Richtig oder falsch?
Das ist Robbie
Williams.
Den
Wasserfall, wo auch immer ich dann lande. Ich weiß, das Leben wird mich nicht brechen. Wenn ich anrufe, ist sie da. Sie lässt mich nicht hängen. Ich liebe dich, mein Engel, so
sehr. I'm loving Angels von Robbie Williams. Sehr gut, mein Lieber.
So sieht das aus.
Voll, wie du den Text vergessen hast.
Ja, Junge, es ist sau schwierig manchmal, wenn du einen deutschen Text irgendwie umschreiben musst. Weißt du, ey, gib's zu, du machst das auch immer so in 5 Minuten oder so, ne?
Natürlich, aber ich mach das manchmal auch spontan. Ich mach das wirklich im Alltag einfach. Das hat eine lange Zeit lang Leute richtig hart abgenervt, dass ich einfach so spontan Songs zerstört habe für Menschen.
Ja, geil, Alter. Nee, ich schreibe das immer so 5 Minuten vorher und dann klappt es halt nicht immer ganz mit den Silben. Und dann
Das muss einfach natürlich rauskommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Schön, dass ihr uns ausgewählt habt in eurer ganzen Timeline bei Spotify und auf Apple Music und so.
Unter den 3 anderen Podcasts, die es auch so gibt.
So nehme ich. Ey Leute, wie ist so klein? Bis gleich.
Let's go.
Aloha Johnny, was geht ab, mein Lieber?
Na André, mein Guter, was geht ab, ey? Ist schön, deine Stimme zu hören in Verbundenheit. Nee, was laber ich denn jetzt? In Verbindung mit deinem Gesicht, Alter.
Sehr gut. Entschuldigung, dass ich gehustet habe. Ich habe mir gerade einen Ingwertee gekocht und ich habe so eine Reibeteller bekommen, wo man das Ding jetzt quasi aufreibt. Und alter Vater, das Teil bringt's richtig. Das haut dir den Ingwer sowas von ins Gesicht. Das kannst du, dir brennt alles ab, ey. Wirklich.
Da fliegen dir alle Sicherungen durch.
Ja? Es ist wirklich so. Ey,
es gibt ja so kranke Leute, die fressen den Ingwer am Ende dann auf, so, ne? So roh. Ich denke mir immer, ey, Digga. Ey, Junge, es gibt nichts in der Welt, was ich lieber machen würde oder noch weniger gerne machen würde als das.
Na, das macht mein Vater tatsächlich. Der isst auch rohe Zwiebeln wie Äpfel, Alter. Der macht das einfach, der haut sie sich wirklich einfach rein. Das ist richtig krass.
Dein Vater hat aber auch ein T-Shirt, wo drauf steht, Animals taste good.
Das stimmt. Und es war mal mein T-Shirt, das habe ich mal geschenkt bekommen in England. Und er weiß immer noch, er kann ja kein Englisch, der Arme weiß nicht, was draufsteht. Er findet nur die Tiere so gut, die drauf sind.
Bester Mann, Alter. Bester Mann.
Ja, er ist wirklich super. Ich habe ihn sehr gern.
Vor allem hat er dieses T-Shirt überproportional oft an. So, er scheint die Tiere wirklich sehr zu mögen. Das ist immer so geil, wenn man auch noch die Backstory weiß, dass er kein Englisch kann, ist es einfach nur zu lustig, dass die ganze dieser Satz da drauf steht und man weiß, okay, er feiert das T-Shirt wegen den Tieren. André, ja. Mein Lieber, wie war deine Woche, Alter? Ich habe gehört, man darf dir beglückwünschen.
Ja, es ist heute geschehen tatsächlich. Ich hatte heute meine Prüfung und ich habe mit sehr gut bestanden. Ich bin super hart erleichtert. Es waren krasse Wochen. Ich bin sowas von überhaupt gar nicht in Weihnachtsstimmung. Also ich bin einfach zu nichts gekommen. Ich habe keine Plätzchen gebacken, ich habe nichts dekoriert, ich habe keine Weihnachtslieder gesungen. Ich bin wirklich einfach nur hart im Vorbereitungsstunden.
Du hängst quasi
gewesen.
Unterm Schreibtisch.
Ja, tatsächlich.
Du hast Luckys Platz eingenommen und hast einfach da übernachtet. Ne?
Ja, das war wirklich krass. Also die letzten paar Wochen waren wirklich, wirklich heftig und ich bin sehr froh, dass es jetzt vorbei ist. Ich brauche, glaube ich, auch ein bisschen, bis ich wieder ankomme in der Realität.
Nice one. Ey, in diesem Sinne von der ganzen Hookline-Community und mir vorneweg natürlich herzlichen Glückwunsch, Bruder. Und hast du den Sample am Start?
Was denn? Was denn? Was denn?
Ich wollte von André, dass er da so ein Woo und Cheer so
Ding. Ach so, na, ach so, nee. Wir müssen es jetzt so machen, pass auf, einfach so ein.
Genau. Herzlichen Glückwunsch. Ein Applaus bitte.
Aber bitte nur einen. Ja, genau. Das war cool und es war eine sehr stressige Woche dadurch, aber es hat auch ein bisschen Bock gemacht, dann in den Stunden selbst, weil das dann alles so automatisiert ist. Du hast ja wirklich wochenlang für eine Stunde einfach so hart Gedanken gemacht und dann hat alles einfach geklappt wie am Schnürchen. Es war wirklich der absolute Hammer. Und natürlich die Leute, die quasi dann mitgefiebert haben in der Schule und so viele Leute, die mir irgendwelche Nachrichten geschrieben haben, das ist wirklich schon fast herzerwärmend, wie viele Leute dann an einen denken, an so einem krassen Tag. Ja,
geil, Digi. Ja, du, ich will echt, wie es sich für einen echten Freund gehört, habe ich natürlich verpeilt, dass das heute ist, also für die Zuhörer.
Ey, das ist noch gar nichts. Ich hab mal von meinem Bandkollegen Martin, mit dem ich die Band Mama habe ich live im Radio seinen Geburtstag vergessen. Das war richtig unangenehm. Das war so unangenehm.
Aber ehrlich gesagt, da entscheiden sich, wer deine besten Freunde sind.
Das war so, ja, und ich habe ja heute Geburtstag. Und ich so, nein, hast du nicht. Er so, doch, nein, hast du nicht.
Geil, Mann.
Das war unangenehm, nein, also sag ich dir.
Für die Leute da draußen, also wir senden fast live. Wir haben heute, was haben wir denn jetzt gerade?
Mittwoch.
Fast, 20 vor 8 am Mittwochabend.
Ja, das stimmt.
Weil André einfach diese Prüfung hatte und wir mussten irgendwie noch einen Aufnahmetermin reinknallen, weil wir lassen natürlich keine Woche aus. Also ja, so geht das nicht. Stimmt.
Wir haben euch so lieb, wir sind sowas von konsequent, was unseren Output angeht. Wir lassen euch nicht hängen.
Volle Möhre, Alter. Und da mussten wir natürlich dann irgendwie sehr, sehr knapp, kurz vor knapp, werde heute noch eine Nachtsession einlegen, um irgendwie diese Podcast-Folge bereitzustellen. Ja, da seht ihr mal, was wir alles auf uns nehmen.
Das stimmt.
Ja,
wohl.
Also deine Woche war sehr geprägt von Vorbereitungen.
Ja, das stimmt. Und nebenbei habe ich natürlich noch, also diese Woche ist auch noch ein bisschen voll, aber ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. Das wird alles nur noch entspannt. Wie war denn deine Woche bis jetzt?
Oh, ehrlich gesagt, sehr, sehr viel von zu Hause geprägt, weil ich habe mir vor 2 Wochen beim Sport so brutal den Rücken gezerrt, dass
das
ich quasi
ich gesehen.
An mein Bett gebunden bin. Ey, wirklich, Leute. Ihr habt noch nicht, ach, so Schmerzen Schande. Erlebt, wie ich gerade durchmachen muss. Ich sag's euch. Und das sage ich jetzt auch mit allem vollem Selbstbewusstsein. Wirklich, ich fühle mich gerade teilweise wie ein 80-Jähriger, der kurz vorm Ableben ist. Oder was auch immer. Ey, ich wach morgens auf und denke mir so, Bruder, wie zur Hölle soll ich jetzt aufstehen? Es ist einfach nicht möglich.
Aber hast du alles probiert, so Wärme und Massagezeug und so?
Ich war beim Physiotherapeuten. Ich habe dauerhaft so einen Wärmegurt hier um mit noch so einem Motorrad-Nierengurt, damit das alles in place bleibt und warm ist und so. Also war tatsächlich, ich habe einfach, weil der Rücken kalt war, irgendwie weiß nicht, bei einer Bewegung irgendwie nach unten hat es mir dann voll reingezogen. Weil es kam ja dieser krasse Kälteeinbruch, Alter.
Ja.
Weißt du, und ich, Vollidiot, bin natürlich dann im Pulli zum Training gefahren. So, auf dem Fahrrad. Ey. Und dann komme ich in der Halle an, Halle übelst kalt. Und na, Feierabend.
Weißt
und
du, was das Ding ist? Ich finde, bei mir ist es so, ich merke richtig, dass ich alt werde, weil es sind dann auch immer diese unerwarteten Alltagssituationen. Das ist wie, ich habe mal in der Musikschule bei uns, meine Eltern haben so eine kleine Musikschule hier in Erfurt, habe ich mal die Tür abgeschlossen, hat mich jemand gerufen, ich habe nach rechts geguckt, ich habe 4 Tage nur nach rechts geguckt. Das war so krass, ich konnte mich ja. aber nicht mehr bewegen. Das war so krank.
Falls du jetzt auf der linken Seite von mir bist, du musst auf die andere Seite kommen. Ja. Geil. Ey, aber das ist recht krass, ne? Also da fällt dann mal auf, wie zerbrechlich dein ganzes System ist, so, ne? Also eine so eine Scheiße und dann bist du einfach raus.
Das stimmt wohl. Also
wirklich, ich brauche gerade 4 Minuten, um aus dem Auto auszusteigen. So. Das sind so Wahnsinn. Diese Alltagsprobleme, die ich gerade habe. Also ja, ich stehe einfach gerade wie so eine nach links gekrümmte Banane und es ist ganz schlimm. Ich kann mich nicht aufrichten. Ich stehe die ganze Zeit so nach links so runtergebeugt, und weil der Körper einfach dicht gemacht hat. Das ist echt crazy. Von daher, meine letzte Woche war sehr, sehr, sehr viel zu Hause und trotzdem aber am Arbeiten und so. Und ich hatte tatsächlich eine Frage an dich. Wie hast du den Risikokatastrophenalarm mitbekommen?
Gar nicht.
Oder hast du ihn überhaupt mitbekommen?
Nee,
du hast ihn gar nicht mitbekommen.
Ich habe nichts bekommen. Das ist so absurd gewesen. Ich habe aber nur, Digga, weißt du, was das Lustige war? Ich war in der Schule und habe quasi neben mir, also in den Räumen neben mir, die ganzen Telefone läuten hören. Und ich habe.
Ey, aber was für ein Sound? Was für ein Sound.
Echt,
ich, wirklich, ich war, ja, ich war mit Mark Smith, liebe Grüße, meinem Produzenten, war ich gerade auf dem Weg nach Berlin, wir saßen im Auto, ich war am Steuer. Ey, und auf einmal fangen beide unsere Handys an zu plärren ohne Ende. Also es ist wirklich so voll. Ich habe mein Handy noch nie so laut gehört. Ich weiß nicht, ob die das irgendwie so programmiert haben, dass das dann...
Bestimmt.
Da, ey, alter Schwede. Ich habe mich so erschreckt, ich bin fast nach rechts in die Leitplanke reingefahren.
Das ist auch der Sinn von sowas.
Junge. Alter Schwede, wirklich. Das war komplett crazy. Und vor allem das Krasse war... Das war dann nur so eine Mail, oder was heißt eine Mail, aber so eine
Push-Up-Benachrichtung,
ja, auf dem Handy. Und du drückst da einmal drauf und weg. Also es war einfach nichts. Das ist so, ja, alles klar, Krise vorbei. Das war einfach nur so, ja, Probealarm, alles klar. Ich habe mir da echt die Frage gestellt, ja, was denn, wenn es wirklich was gewesen wäre?
Ja, stell.
Und
ich wollte gerade sagen, so, manchmal na, kommen klar, ja so Nachrichten.
Atomangriff, ne? Ja, okay, weggewischt, das Ding ist Problem gelöst.
Na, manchmal kommen ja so Nachrichten, weißt du, wo ich krieg das auch immer auf dem Rechner, kriege ich irgendwie so Pop-Up-Fenster oder so, wo man dann einfach wegklickt und sagt, Scheiße, was stand da jetzt?
Du hast gerade eine Waschmaschine gekauft, wenn es nur das wäre, Alter. Weißt du, das ist ja wirklich ein Ding mit krasser Konsequenz. So.
Ja.
Wenn du das nicht mitschneidest, was da gerade stand, und das war ja so ein fetter Text, ich so, ey, Dicker, kein Bock, was da steht. Da soll einfach nur stehen, Achtung, Atombombe, Bunker. So, das sind die wichtigen Infos. Nicht so, Institut für leck mich doch ab.
Schnauze,
ah, oh, schön. Naja, das Ding ist halt, dass die Leute natürlich auch einfach ein bisschen, die muss ja an der Stange halten, weißt du? Wenn da so eine dicke Benachrichtigung kommt mit einem dicken Sound, da erwarten die natürlich auch einen Fließtext.
Ey, also wirklich, das liest doch kein Schwanz durch, Mann. Das so, ey, ich habe ihm das so gezeigt, so auf der Autobahn, da ich so, sag mal, also das kann ja noch optimiert werden. Das ist so eine deutsche Nachricht gewesen, weißt du, so, da musste der Datenschutzbericht beachtet werden und keine Ahnung was.
Aber ja, stell dir mal den Druck vor, den der Typ haben muss, der diese Nachricht ausformuliert hat. Da darf ja kein Rechtschreib, das ist ja die peinlichste Situation ever, wenn da ein Rechtschreibfehler drin ist.
Ja, da haben sie einen Praktikanten bestimmt reingesetzt, aber safe.
Alarm. Alter Svenny, du hast ein A vergessen.
Oder ein Ostdeutscher, der Ronny.
Das stimmt allerdings.
André, mein Lieber, ich hab mir was Kleines ausgedacht für diese Folge. Und zwar, wir haben ja letzte Folge über unsere Erfahrungen bei The Voice geredet. Und ehrlich gesagt sind wir nicht zum Ende gekommen, oder?
Das stimmt allerdings.
Wir haben noch so viel weiteres zu bereden gehabt, aber wir wollten keine 2-Stunden-Folge machen. Und deswegen, warum habe ich den Song Angels von Robbie Williams ausgesucht? Ich habe ja letzte Woche in der Folge schon angeteasert, dass Robbie Williams der Star war, oder einer der Stars, die ich getroffen habe bei The Voice. Und der hat dann, meine ich zumindest, danach in der Live-Show auch noch einen Auftritt gespielt, und zwar diesen Song. Deswegen verbinde ich den irgendwie damit. Viel mehr inhaltlichen Zusammenhang hat er nicht damit, aber ich dachte, wir sprechen einfach nochmal weiter über The Voice und vor allem die Drucksituationen, in denen man da ist. Jede Folge wieder für sich. Weißt du, jeden Auftritt für sich, das ist ja durchaus eine Drucksituation, die außergewöhnlich ist. Und ich fand's spannend, mal anhand von The Voice darüber zu sprechen, wie wir oder wie du mit Drucksituationen umgehst. Wie hast du das erlebt bei The Voice?
Ich habe mir auf jeden Fall, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Baldrian-Tee konsumiert wie in dieser Zeit. Das muss man schon mal sagen. Ich bin immer, das Ding ist halt, Druck hat bei mir viel mit Aufregung zu tun. Also ich merke unter Druck im Alltag, jetzt wenn es um Produktion geht oder so, bin ich super produktiv, dann versuche ich wirklich auch die Deadline einzuhalten, egal was ist. Das hatten wir ja genauso. Du hast ja gemeint, ey, hier André, ich müsste mal kurz zu dir ins Studio kommen, ich habe die Idee da noch und die müsste bis Freitag fertig sein. Und dann merke ich halt,
man liebt die Künstler immer wieder, die Künstler,
ja, natürlich, die mit, es läuft halt nur so und es klappt halt immer wieder und deswegen meine ich, unter Druck ist man da auch irgendwie produktiv und man, einerseits holt das natürlich auch das Beste von einem raus, andererseits ist es natürlich auch heftig, dass sowas auf einen lastet, finde ich. Also ich habe da auf jeden Fall den Pressure gespürt, vor allem in den Live-Shows, wenn du weißt, es kann jetzt, also ja, wenn jetzt was schief läuft, sehen das halt wirklich alle. Und dann ist es mehr als unangenehm, wenn dir kleine Fauxpas geschehen, wie mir eigentlich ständig in irgendeiner Leistung passiert ist. Und genau, und ich bin bei Aufregung, Druck hat viel mit Aufregung zu tun für mich. Ich bin einfach immer ganz kurz vorher aufgeregt. Also den ganzen Tag nicht. Da bin ich lustigerweise immer müde. Auch müde gewesen, ja, zu den
das
Shows.
Das kenne ich auch.
Und dann ganz kurz vorher überkommt mich so ein Gefühl, wo ich selber auch Gänsehaut kriege, wo ich mich einfach nur panisch versuche, irgendwie zu beruhigen mit 8 Liter Baldrian-Tee und 4 Schlaftabletten, damit ich irgendwie halbwegs wieder runterkomme.
Du ziehst dir 4 Schlaftabletten vor einem Auftritt rein? Was?
Naja, es gibt ja diese Alter. Pflanzlichen. Sag ich jetzt erst
mal. Ach so, ja, ja.
Also von einem normalen Gig natürlich nicht, aber vor den The Voice Gigs habe ich mir da schon ein bisschen was reingezogen, ja. Weil ich einfach, das war unfassbar krass. Ich hatte sowas auch noch nie, weil ich habe mir immer, lustigerweise, also man sollte das vielleicht auch nicht machen, aber ich habe mir immer gesagt, dir gucken jetzt halt wirklich Millionen Leute zu und es gibt 80 Kameras gefühlt in diesem Studio, die halt nur auf dich gerichtet sind, 3 Minuten lang. Und das ist absurd krass. Also wenn du dich da beim Gig kratzt, an der Nase, weil dann, dich was
dann,
juckt.
Dann sieht man das aus 80 Perspektiven.
Genau das ist es nämlich. Dann siehst du, ach du Schande, der Junge hat Make-up drauf, aber was für eine Schicht.
Ja, und das stimmt auch, Alter. Oh, krass.
Aber wie war es denn bei dir?
Ja, ey, du, ehrlich gesagt, ich bin da nicht so reflektiert gewesen wie du. Ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, wie viele Kameras und so. Das ist aber auch was mir immer zum Positiven gekommen ist, dass ich was solche, also was so Ausmaße oder Folgen von so Situationen oder Dingen, die ich tue, angeht, die mache ich mir schon im Vorhinein bewusst, aber ich sag mal 2, 3 Tage, Wochen vorher mache ich mir die bewusst und setze mich damit irgendwie auseinander, aber tatsächlich kurz davor denke ich darüber gar nicht mehr nach. Ich bin auch aufgeregt im klassischen Sinne, also im Sinne von Lampenfieber, aber eher so aus dem Ding heraus, ja, also wie wird es jetzt? Haut es hin so, ne? Weil natürlich, es kommt nur auf dich an und du musst jetzt performen. Aber ich weiß mittlerweile relativ gut, dass ich eine absolute Rampensau bin, was solche Situationen angeht. Also ich zieh dann echt durch. Es ist so, ich bin da, in Proben bin ich immer ein Viertel so gut wie wirklich in der Live-Situation. Einfach weil ich hab da so ein bisschen ein gutes Pferd und so, springt und so, wie es muss. Also, und dann gibt's halt Vollgas für die Zeit, wo ich muss. Und danach ist wieder gut. Und damit funktioniert's dann immer irgendwie auch. Und ich glaube, diese Aufregung davor ist immer, aber trotzdem total wichtig, obwohl sie jeder hasst, um so kurz mal die Sinne zu schärfen, und wirklich am Start zu sein und nur hier und jetzt am Start zu sein und nicht noch nebenbei über die Steuererklärung nachzudenken oder so. obwohl es die damals noch nicht gab bei mir.
Ja, naja, das ist ja so das Ding. Also ich hatte ja, also ich mittlerweile geht es mir genauso. Ich mache Proben immer ein bisschen Lo-Fi-mäßig und dann geht es bei den Gigs mehr ab, als die Leute denken. Das mache ich jetzt sowohl in meinen Projekten als auch für Projekte, die für jemand anders irgendwie sind. Aber damals bei The Voice war das, glaube ich, genau das Gegenteil. Da habe ich mich irgendwie wohlgefühlt und habe versucht, mich von Probe zu Probe irgendwie selber zu verbessern und habe mir auch selber irgendwie Maßstäbe gesetzt und so. Und ich war da recht ehrgeizig mit mir selbst auch. Einfach weil ich Bock hatte, so viel zu lernen, wie ging in dem Moment. Und wollte halt unbedingt an mir arbeiten, weil ich die Situation einfach super gern um mich drumherum hatte und das ausnutzen wollte, so gut wie es möglich war halt in dem Moment. Und dann zu den Gigs wollte ich das ausschalten, ist mir auch gelungen, weil ich zu dem Zeitpunkt, also ich habe immer die Einstellung gehabt, wenn du bis dahin, wo es ankommt, die Sachen nicht automatisiert hast, dann kannst du es ja sowas von knicken. dass du das, was du lernst, anwendest. Das ist ja beim Gesang genauso. Also wenn du machst ja, also Gesangsübungen sehen ja nie gut aus und klingen meistens auch nicht so gut. Und wenn du die Sachen, die du dann quasi auch nicht automatisiert hast im Üben, nicht beim Gig anwenden kannst, dann hast du die auch nicht richtig verinnerlicht. Also du kannst ja nur Sachen umsetzen, absolut, die sich einfach in Fleisch und Blut übergegangen sind.
Ja, beim Gig ist oder bei einem Auftritt ist ja dann so viel anderes viel, viel wichtiger, was deine Aufmerksamkeit angeht. Also genau. Du nimmst ja ganz andere Dinge wahr, die du bei einer Probe oder beim Üben oder so nicht wahrnimmst. Deswegen ist es mega wichtig, dass das alles in Fleisch und Blut übergeht.
Genau.
Total. Aber ich meine, du hattest ja jetzt ganz konkret heute Morgen eine Drucksituation. Wie war das ganz konkret für dich?
Es war eigentlich wirklich so wie immer. Ich war nicht aufgeregt. Es hat sich komisch angefühlt, weil man einfach ab einem gewissen Moment, und das ging mir in der Sendung genauso, da sehe ich lustigerweise eine kleine Parallele, ab einem gewissen Moment, zumindest an dem Tag vorher, gibst du einfach so hartes Zepter aus der Hand, da kannst du es einfach nur noch auf dich zukommen lassen. Weißt du, und dieser Gedanke, der macht mich manchmal ein bisschen fertig, weil ich denke so, eigentlich bin ich noch nicht so weit oder eigentlich habe ich nicht so das Gefühl, dass alles so prepared ist, wie es sollte und dann lässt man es auf sich zukommen und dann klappt es meistens trotzdem. Also so wie heute Morgen, so bei den ganzen anderen Gigs, die bis jetzt waren, bis auf die The Voice Shows, hat es wirklich eigentlich immer geklappt und lustigerweise hat man immer eine gute Zeit gehabt dann. Und deswegen bereue ich das auch im Nachhinein, dass ich das bei The Voice nicht so gemacht habe, so, aber ich glaube, es war einfach meine innere Einstellung, dafür habe ich andere Sachen gelernt. Das ist auch cool.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also bei mir wirklich, es ist immer wieder irgendwie so der gleiche Zirkel. Mit dem Moment, wo ich auf die Bühne trete, bin ich zu Hause irgendwie. Da fühle ich mich wohl. Wenn ich dann das erste Gesicht, das mich anguckt, sehe, dann ist alles easy. So, aber gefühlt hängt es daran. Also es ist echt krass. Also was ich tatsächlich, den heftigsten Auftritt, den ich hatte, war mal vor ausverkaufter Lanxess-Arena in Köln. Und das war richtig absurd, weil das war wie in der Dusche singen.
Also, ja, das fand ich auch. Ja.
Hast du mal in so einem riesen Venue gespielt, so vor 10.000, 20.000 Leuten?
Ja, wir hatten diese The Voice-Tour und das fand ich auch, du hast überhaupt gar kein Feeling. Also wir hatten dann immer Momente in der Show, wo dann die Leute irgendwelche Lichter angemacht haben und dann war es krass oder das Publikum beleuchtet wurde und dann war es krass, wenn du siehst, aber im Prinzip siehst du ja nur die ersten paar Reihen, wenn überhaupt. Und dann singst du quasi wirklich wie in der Dusche. Das ist wirklich krass.
Ja, stimmt, jetzt beim Christabel Anfang Mai war das auch so, dass man echt nicht viel gesehen hat, außer die ersten paar Reihen. Das waren dann meistens irgendwelche verrückt gewordenen Jugendlichen, aber also auf diesen Riesenbühnen ist wirklich krass. Also es finde ich, was die Aufregung angeht und Lampenfieber, viel, viel einfacher als 10 Leute in einem Wohnzimmer.
Ja.
Also weil du nimmst halt, also wenn die Leute ihre Hand hochhalten, ist das wie wenn die so einen Schnitzel schwenken würden, so, ne? aber in einem Wohnzimmer-Setting oder so, dann siehst du jede Emotion und du weißt auch genau, wie der Song gerade ankommt. Ja. Du weißt, du kriegst mit, ob Leute auch weinen, ob die lachen, ob die neutral sind, ob die total gelangweilt sind, ob die aufs Handy gucken. So, und alles ist ja schon passiert, so, ne? Und also es ist richtig crazy. Also ich habe tatsächlich vor so kleinen Gigs, das ist das, was für mich, was die Drucksituation angeht, mit Abstand am herausforderndsten ist.
Ja, ich hab mal, es gibt auch so geile Venues, die machen halt so eine gute Mischung daraus. Ich habe mal in der Max-Schmeling-Halle gespielt, in Halle. Und das ist so eine Halle, die hat halt so zwei Etagen quasi. Also unten sind dann die ganzen Leute, die haben halt Stehtickets und dann gibt's quasi wie so zwei Emporen. Und das ist ganz cool, weil der Raum an sich ist ja nicht so weit, also weit nach hinten, sondern es geht einfach nach oben hinweg. Quasi. Und
nach hoch.
Und das fand ich eigentlich ganz cool. Also, das ist, glaube ich, eine coole Mischung gewesen. Ja, und es gibt ja auch lustigerweise immer von Venues zu Venues auch immer Unterschiede. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei Gigs kann ja auch viel schief gehen im Vorhinein. Je nachdem,
und es geht auch immer irgendwas schief.
Ja, natürlich.
Immer hat irgendwo, weiß nicht, 5 Minuten vor Showbeginn reißt dem Gitarristen noch eine Seite oder so.
Ja, naja, bei mir war es sogar noch krasser. Ich hatte mal als wir mit Mama unterwegs waren, ich weiß auch nicht warum, wir haben Support-Tour für Northern Light gemacht und immer haben die Techniker mein Amp immer vor, also normalerweise braucht ein Gitarrenamp, also ein Gitarrenverstärker immer so Cooldown-Zeit, weil da richtige Röhren drin sind und wenn man halt direkt den Strom rausmacht, kann es durchaus mal passieren, dass so eine Röhre, die da drin ist, sich einfach mal verabschiedet. Und dann hatte ich auch schon Ersatzröhren mit und so und dann aber ganz oft hatte ich dann Panik, jetzt setzt er aus, jetzt ist es vorbei und dann müssen wir quasi entweder den Song skippen oder die ganze Show irgendwie platzen lassen. Und das war immer ein bisschen risky. Und bei solchen Sachen bin ich halt aufgeregt. Wenn ich nicht weiß, wenn ich mich nicht auf meine Technik verlassen kann, dann ist immer doof, weil dann steht und fällt das Konzert damit, finde ich.
Ja, mir ist mal tatsächlich beim Gig, das war so ein Open-Air-Konzert mit so 500 Leuten. Oh, Alter. Und den ganzen Nachmittag war, also so viel zu, was vor dem Gig passiert. Es gibt ja auch Dinge, die während dem Gig passieren.
Stimmt auch wieder.
Der ganze Nachmittag war diese ganze Bühne voll in der Sonne, ne? Also die ganzen Instrumente standen in der Sonne. Ist ja grundsätzlich alles cool, solange halt die Temperatur gleich bleibt. Wegen Instrumente verstimmen und so. Und dann mit Anpfiff, ne, ging die Sonne hinter dem Horizont unter. Und wir hatten kurz vorher noch die Instrumente gestimmt, so eine Viertelstunde vorher oder so. Und innerhalb dieser Viertelstunde hat es mit Sicherheit 10 Grad weniger gehabt.
Ach, so Schande.
Und Alter, wir haben den ersten Song angefangen zu spielen. Und ich war eh schon aufgeregt, weil es vor der Homecrowd war, so, ne? Also in Hofheim, meiner Heimatstadt. 500 Leute oder 300 Leute, 300 bis 500 Leute, irgendwie sowas. Und wir haben angefangen zu spielen, die kompletten Instrumente waren einfach komplett verstimmt in alle möglichen Richtungen.
Unangenehm. Also,
und wir haben den Song durchgezogen. Also heutzutage würde ich einfach sagen.
Oh, das ist dieselbe Situation, wie wenn Eltern zu so einem Schulkonzert gehen und sich dann immer die schlechte Musik der Kinder reinziehen müssen.
Ja. Ey, wir haben durchgezogen, ne? Und es war die komplette Vollkatastrophe. Und ich meinte danach so, sorry Leute, da scheint gerade ein kompletter Temperatur-Switch gewesen zu sein und alle Instrumente haben sich verstimmt. Also ich habe da wirklich schon beschissene Sachen erlebt. Deswegen bin ich aber mittlerweile auch so, glaube ich, so cool, weil man dann irgendwann weiß, wie man reagiert, wie man auf Fails reagiert, auf der Bühne live.
Ja, das stimmt
so,
auch wieder.
Ne?
Aber auf der Bühne ist auch nicht so das Problem. Ich störe eher Sachen, wenn sie im Vorhinein passieren. Also wir hatten auch mal einen Blitzeinschlag während der Show und da war einfach alles rum und da war ich da so. Ja, was, jetzt können wir auch nicht mehr machen.
Ein Blitzeinschlag, Digga.
Jo, das ist einfach komplett ausgefallen, das ganze Ding. Wir hatten hier in Erfurt, gibt es so ein kleines Festival, Molsdorfer Kultursommer, und da ist irgendwo in der Nähe ist ein Blitz eingeschlagen und da war einfach mit einmal alles aus. Es hat die ganze Zeit schon in Strömen geregnet und dann war alles weg. Das war so krass. Und dann war ich aber auch so, ja, okay, dann ist es jetzt so. Also, was will ich machen? War eine schöne Zeit, vor allem bei einer Elektroband ist natürlich schwierig dann ohne Strom.
Deswegen. Ja, Elektroband ohne Strom ist schwierig, ja, das ist glaube ich.
Ja.
Aber sag mal, André, bei The Voice, ich meine, das ist ja auch mit großer irgendwie öffentlicher Aufmerksamkeit verbunden. Und wie bist du mit dem öffentlichen Druck umgegangen? Also
gar nicht.
Vielleicht wie gar nicht?
Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Das Ding ist halt, dass man, zumindest ich, bei mir war das so, natürlich ist man jetzt in verschiedene Fernsehformate gegangen und wir hatten irgendwie die ganze Zeit Kameras und so, aber du redest ja immer nur mit einzelnen Leuten. Also ich finde, du kriegst ja nicht so den Eindruck, wie viele Leute das dann wirklich sehen und so einen richtigen, also ich war dann immer so erstaunt, dass dann so viele Leute das tatsächlich auch auf mich zugekommen sind und so, aber ich bin, was heißt, ich hatte ja im Prinzip keinen öffentlichen Druck, ich hatte nur eine Situation, das hatte ich auch im letzten Podcast schon erzählt, dass es in den Battles halt diese Situation gab, wo ich viele Nachrichten bekommen habe von Menschen, die gemeint haben, ja, ich wäre viel schlechter und sie könnten überhaupt nicht verstehen, warum ich da weitergekommen bin und so.
Das habe ich gar nicht mitgeschnitten im letzten Podcast.
Ja, wo es um Ingo ging, mein Battle-Kollegen.
Ja, das habe ich mitgekriegt, aber nicht, dass du da gehatet wurdest. Krass.
Ja, das war so eine Situation, wo einfach, weil der Ingo hat halt einfach auch eine tierische Stimme, das muss man auch einfach mal sagen. Und er singt einfach, wir hatten damals diesen Bastille-Song gesungen, Pompeii. Und er singt, klingt sehr ähnlich wie der Typ von der Originalband. Deswegen singt auch einfach wirklich mega. Und deswegen hatten auch viele einfach nicht erwartet, dass ich da mich irgendwie durchsetzen kann. Ich selber auch nicht. Muss man ehrlich sagen. Und deswegen war
aber
das.
Aber es ist auch immer ein Vorteil, wenn du eine Stimme hast, die klingt wie bei The Voice, ist das immer ein Vorteil.
Ja, ich glaube, du bist auch.
Als kompletter, sehr, sehr wiedererkennbarer, aber halt eigenständiger Künstler mit einer eigenen Stimme da ankommst, ist immer schwieriger. Weil ja, sich Leute einfach weniger erstmal mit dir identifizieren können oder etwas mit dir verbinden können. Das ist dann natürlich irgendwie tricky. Nee, aber ich spreche den öffentlichen Druck an, weil ich fand es tatsächlich krass, weil auf einmal einen Leute irgendwie erkannt haben auf der Straße, auch teilweise random. Ach, in irgendwelchen Städten. Okay. Ja, also ich fand das krass. Also ich hatte so gesehen auch keinen Druck im Sinne von, also ich habe ja sehr viel Glück gehabt, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, dass mich Leute gar nicht irgendwie negativ runtergemacht haben oder so. Aber ja, es war einfach trotzdem krass zu spüren, okay, du wirst beobachtet jetzt irgendwie. Also Leute gucken sich das an, was du machst. Und es ist nicht mehr total egal. Also man sendet, es hat ja auch einen Vorteil, ins Nichts zu senden.
Ja.
Weil du irgendwie nicht so aufpassen musst, was du sagst oder wie du was sagst. Nicht, dass sich das jetzt so mega krass groß geändert hätte. Also ich habe jetzt nicht am nächsten Tag einen Bildartikel, weiß ich nicht, stehen, wenn ich mich da im Ton vergreife oder so. Aber trotzdem, ich fand das eine neue Situation. Und es gibt ja auch viele prominente Beispiele, wie zum Beispiel Robbie Williams, die damit nicht so klar gekommen sind, scheinbar. Deswegen spreche ich dich drauf an, weil ich meine, du bist ja nochmal eine Ecke weitergekommen als ich, dementsprechend wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr öffentliche Aufmerksamkeit. Ja, genau. Kennst du eigentlich die Story von Robbie Williams ungefähr?
Nee, gar nicht. Was ist denn mit ihm?
Gar nicht.
Ich weiß nur, dass er in Take That war. Die waren auch damals zu meiner Show, war quasi der Gegenpol da. Also ja. Alle anderen Mitglieder von Take That. Wir haben auch einen Song gesungen mit denen auf der Bühne. Aber ich weiß nur, dass er in dieser Band mal war und dann ausgeschieden ist und was danach passiert ist. I don't know.
Ja, genau, der hat sich ja dann irgendwie als Solokünstler irgendwie selbstständig sozusagen gemacht. und hat, glaube ich, direkt diesen Song Angels rausgehauen. Ich glaube, 1998 kam der raus.
Ja, lief ja gut.
Und also krasser, mega Welthit und Weltstar dadurch geworden. Das Interessante ist, rate mal, wo er nie erfolgreich war, bis heute auch noch nicht.
Also hier in Deutschland, glaube ich, hat Robbie Williams dieselbe Stellung wie Arnold Schwarzenegger oder sowas. Deswegen glaube ich
Angela schon. Merkel. Ja.
Also ich glaube, das ist ja fast schon godlike.
Ja, nee, aber also es ist ein Riesenland, wo du mit Sicherheit nicht damit rechnen würdest, dass er da nie erfolgreich war.
Australien.
Nee, schade. Tatsächlich USA.
Wie jetzt?
Er ist in den USA, ist er nie, ich glaube, unter die Top 50 Charts gekommen.
Ehrlich oder so. Jetzt?
Ja. Und das finde ich auch spannend, weil, also What? Er ist halt ein Riesen, er ist auf der ganzen Welt ein Riesenweltstar. Also Australien zum Beispiel auch ein Riesenstar, weil das ja so Commonwealth-mäßig total mit England verbunden ist und er ja aus England kommt. Auch aus so einem richtig kleinen Kaff. Ich hab den Namen leider vergessen, aber es ist total heftig, wo der überall ein Riesenweltstar ist in afrikanischen Ländern und so. Also die gehen alle voll auf den ab, aber in den USA interessiert sich keine Sau für den. Und er ist halt so bekannt geworden irgendwann, dass natürlich dann, das war auch noch mehr die Zeit von Paparazzis und so, dass halt er super krass beschattet wurde und auf Schritt und Tritt irgendwie verfolgt wurde und er irgendwann dann nach USA abgehauen ist, weil er wohin wollte, wo ihn keine Sau kennt. Ja, und es hat auch funktioniert.
Das wollte ich gerade sagen, ich würde genau dahin machen, wo mich niemand kennt, ey, genau dahin würde ich gehen.
Ja, aber es ist doch heftig, dass ein englischsprachiger Künstler dann in den USA überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe keine Erklärung, warum das nicht hinhauen sollte, außer aus, weiß ich nicht, Konkurrenzgedanken oder irgendwas.
Oder aus persönlichen Gründen. Es kann ja auch sein, dass er irgendwie Beziehungen hatte in den USA ins Musikbusiness, die dann irgendwie negativ konnotiert waren. Ja.
Das könnte natürlich sein. So weit im Business bin ich nicht, aber ja, es steht auf Wikipedia steht tatsächlich, Robbie Williams gilt eigentlich weltweit als Superstar, nur in den USA ließ sein Erfolg bis heute zu wünschen übrig. Seine Alben landeten dort höchstens auf einem hinteren Rängen der Charts, wenn überhaupt.
Ui,
also so, krass. Ich glaube, die Charts sind ja Top 100, ne?
Ja.
Und da ist er immer in den hinteren Rängen gewesen. Also wirklich, Wahnsinn. Wirklich krass.
Okay, krass.
Totales Phänomen, dieser Künstler. Und keiner weiß so richtig, warum das so ist. Aber tatsächlich wohnt er seitdem, irgendwie, ich glaube, die späten 10er Jahre oder so, wohnt er in Los Angeles, weil ihm der öffentliche Druck einfach zu viel wurde. Und ich glaube, es gibt ja echt viele KünstlerInnen, die mit diesem Switch von krasser Aufmerksamkeit, zum Beispiel auf Bühnen vor 1000 Leuten stehen und dann runtergehen von der Bühne und alles ist still, damit kommt er überhaupt nicht klar. Also diese krasse, dieses krasse Warm und Kalt Switch dauernd. Also voll im On sein und dann wieder runterkühlen. Voll im On sein und wieder runterkühlen. Gerade auch so auf Tour ist ja total viel Druckaufbau, Druckabfall. So die, immer dieser Wechsel. Und ich kann mir echt vorstellen, dass das brutal sein muss, irgendwie auszuhalten. Also auch so ein Udo Lindenberg ist ja zum Beispiel ein öffentlicher Alkoholiker. So, das weiß man einfach, dass der schwer alkoholabhängig ist, ehrlich, unter anderem deswegen,
ich
kenn, ja.
Ich kenne mich mit deutschen Künstlern auch null aus, das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Ja, ja, doch, also der ich weiß nicht, tatsächlich weiß ich nicht, ob er irgendwann davon runtergekommen ist, aber zeitweise war es wirklich crazy, also gerade zu den Hochzeiten seiner Karriere. Aber du hast das gar nicht so erlebt, also es gab, ich zum Beispiel hatte mal so ein Bild-Interview, wo ich danach, also das war tatsächlich die Bild Jena. Also ein ganz heißes Eisen, Freunde, ein ganz heißes Eisen. Und die hat mich so interviewt und es war so richtig ekelhaft, weil die wollte dann so wissen, ob ich eine Freundin habe, ne, und ja, so ganz so super private Sachen. Und ob die auch immer zu Hause kocht und so, oh, alter Schwede, und wirklich, ja, wirklich, wirklich übel. Da kannst du mal ein schönes Fettnäpfchen reinhauen, aber nicht wegen mir.
Aber sowas von, ey, das ist ja richtig widerlich.
Also, das war wirklich crazy, Mann. Und da habe ich nur so einen kleinen Schimmer davon bekommen, was so Stars aushalten müssen, glaube ich. Und sowas hattest du nie, echt?
Naja, ich habe schon irgendwie Interviewpartnerinnen oder Partner gehabt, die mich natürlich Sachen gefragt haben, die mir dann irgendwie ein bisschen zu weit gingen. Es gab auch Interviews, die mir dann im Nachhinein richtig peinlich sind. Zum Beispiel gab es direkt nach der Show eine Sache auf dem roten Teppich, wo ich glaube, das war direkt nach dem Finale, wo wir dann ganz viele Interviews geben mussten und dann mussten wir da in die Kamera irgendwas reinsprechen und ich hatte wirklich so einen harten Silberblick, weil ich mir einfach direkt nach der Show so krass viele Kaltgetränke ins Gesicht gehauen habe. Und ich hatte einfach an dem Tag nichts gegessen, außer 4 Liter Baldrian. Und es ist wirklich so krass.
Das wäre safe eine gute YouTube-Show, besoffen auf dem roten Teppich. Da hättest du wirklich, da hättest du safe viele Beispiele.
Und das ist so krass. Und dann singe ich auch noch so halb lallend ins Mikrofon, weil die Reporterin wollte, dass ich da meinen Finalsong anstimme, was mir eigentlich normalerweise total unangenehm wäre, aber an dem Moment war es mir dann auch egal.
Geil. Ja. Absolutes Gold, ey.
Naja, was will man machen? Und das Video kann man heute immer noch sehen und mir ist das immer ein bisschen unangenehm.
Wirklich, du musst mir einen Link schicken.
Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Ja, also du schickst es mir als Link, ich pack's in die Shownotes, Leute. Komm, Digi, das wäre krass, Mann. Das wär krass.
Und am Ende ist es das meistgeklickteste Video, was ich jemals gehabt habe.
Genau.
nur noch erfolgreich aufgrund von unangenehmen Gefühlen. Auch sehr gut.
Ach, ja.
Mein Lieber, ja, ich wollte jetzt, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt schon in der Zeit vorangeschritten sind. Ich wollte eigentlich mit dir heute noch 2 Rubriken machen, die sehr schön zu deinem Thema Drucksituation passen.
Lass mal machen.
Lass mal machen, alles klar. Dann würde ich jetzt einfach mal anfangen mit meiner Rubrik, dass wir noch keinen Jingle haben. Aber du hast mir erzählt, du bist jetzt schon am Produzieren fleißig. Du probst dich da so ein bisschen aus.
Ich probiere mich ein bisschen aus, aber ich sag mal, ich bin noch sehr stiefmütterlich unterwegs.
Ich würde es aber auch so ein bisschen feiern, wenn wir einfach so einen sauschlecht produzierten Jingle von dir hätten.
Ja, mühsam nährt sich das Murmeltier, sag ich dazu.
Das fände ich schon, sehr gut für die Rubrik Beobachtungen der Woche. Mach das mal. Mach mal Aufgabe, Hausaufgabe für dich, mein Lieber, bis nächste Woche. Machst du mir einen Jingle für die Rubrik Beobachtungen der Woche? Das finde ich gut.
Ja, ich probiere es.
Ansonsten würde ich dich jetzt bitten, kurz eine kleine Melodie einzusingen als übergangsweise. Hol dir noch ein paar Kaltgetränke.
Beobachtung der Woche.
Ist das die Tagesschau gewesen?
So ähnlich, irgendwas. ungefähr ähnlich große Relevanz hat diese Rubrik jetzt.
Sehr gut. Genau, ich wollte mit dir eine Sache teilen, die mir Und da sieht man mal, wie sehr ich im Alltagsleben wieder angekommen bin.
Ich wollte gerade sagen, man merkt so ein bisschen, dass wir beide ziemlich durch den Fleischwolf gedreht sind. Nach einem ziemlich langen Tag.
Ich bin einfach so müde, das ist der absolute Wahnsinn. Aber ich wollte mit dir eine Beobachtung teilen, die mir in dieser Woche aufgefallen ist. Und ich bin wirklich so hart im Alltag angekommen dadurch. Ich war diese Woche einkaufen. Und es gibt ja bei manchen Sachen diese Drehtüren, die sich dann quasi, wo man sich dann immer so ein bisschen einschleifen muss.
Du bist falsch rum dagegen gelaufen.
Nee, aber diese Drehtüren, quasi die Paternoster der Einkaufszentren.
Ja. Yeah.
Wo man dann quasi, und dann gibt es ja immer den Moment, wenn einer so ein bisschen zu nah dran an der Scheibe ist, dann bleiben die ja immer kurz stehen. Und das war so unangenehm, weil ich hatte, und ich war nicht dran schuld, aber das sahen alle anderen anscheinend anders. Ich war wirklich mit so einer riesengroßen, viel zu viele Leute in diesen Abteil dieser Drehtüren. Alle anderen waren fast leer, bis auf einen Opa, der vor uns lief. Und dann ist dieses Ding stehen geblieben und alle haben mich so unfassbar böse angeguckt. Ich glaube, das ist die Todesaktion für Deutsche, einfach in der Drehtür dafür zu sorgen, dass sie kurz stehen bleibt.
Ja, auf jeden Fall, ey. Wenn irgendwas aus der Line kommt, dann ist hier aber Holland in Not, Alter.
Das ist der absolute Hass. Und da hat man so einen richtigen Gruppenzwang gespürt in dieser Situation. Da
vor allem in Thüringen. Also wenn du da jemanden begegnest, der wirklich freundlich zu dir ist, auf einmal hebt der Hass, aber auch irgendwelche, weiß ich nicht, ob du da Küss mich auf der Stirn gestiegen hast. Oder
weiß ich nicht. Na, ich kann ja froh sein, dass ich da nicht rumänisch mit meinen Eltern telefoniert habe in der Situation.
Ja, so traurig wie es ist, ey. Ich hatte wirklich mal in Thüringen, hatte ich mal die Situation, dass ich in der Tankstelle war und ich bin zugegebenermaßen relativ langsam und lässig da in diese Tankstelle reingekommen und habe gerade bei ihr getankt, ne, so, und die meinte so, kannst du mal schneller laufen? Zu mir so, ey, so, was?
Richtig schlecht gelaunte Leute. Aber da dachte ich mir auch so, ey, ihr kleinen, miesen... Ihr hättet genau dieselben... Ihr hättet es doch genauso sein können. Ganz ehrlich, ich hätte euch genauso dumm angucken können, wie ihr mich gerade anguckt und dann, ach, ist egal.
Ja, vor allem wegen so einer Lappalie, Alter.
Es ist wirklich so. Und dann denke ich mir, aber das ist mir schon so oft passiert, dass Leute einfach wirklich andere Leute so dumm angucken, wenn einfach diese Tür ganz kurz ein bisschen langsamer läuft. Das war meine Beobachtung der Woche. Bitte noch einmal kurz den Jingle, weil er so schön war, Johnny.
Die Beobachtung der Woche. Den nehmen wir einfach, oder?
Ja, ich glaube, das ist aber wirklich die Tagesschau.
Ich check das gegen, Leute. Ich check das gegen.
Und für Sie im Studio, Julian Jari-Kassett.
Ja, vielleicht sollte ich mich bewerben damit. Wie wär's denn damit? Ich schicke das ein als Sprecher. So.
Sehr gut.
Leute, ich kann sogar für euch den Jingle machen.
Das hat ja mal auch, Klüsen hat das mal gemacht und die waren das die Ärzte oder so? Die haben ja wirklich mal die Tagesschau-Jingle live eingespielt. Das fand ich auch eigentlich mal eine ganz schöne Abwechslung.
Ja, wobei ich den Sinn von diesen Auftritten da immer nie so ganz gecheckt habe, weil ich habe immer das Gefühl, die Tagesschau versucht da so ein bisschen zu cool, über ihren Verhältnissen zu cool zu sein.
Natürlich,
das
und die so, wirken auch so alle out cool of place. Sein. Das ist so krass.
Ja, so, das passt irgendwie nicht zusammen, weißt du, so todesernster Tagesschau-Sprecher in seinem grauen Anzug, wie man sich's vorstellt, oder blau mittlerweile, oho. Und dann versuchen sie so, aber auch teilweise, ich glaube auf Instagram machen die das auch so, dass sie dann manchmal so hinter des Tresens filmen und zeigen, dass auch ihre Sprecher Sneaker anhaben. Da denke ich so, wow. Es ist so, also wie verkrampft kann man versuchen, cool zu sein. Leute, es ist nicht euer fucking Job, cool zu sein.
Und dann stehen aber auch, zum Beispiel ich glaube, es waren die Ärzte, die waren dann so völlig, völlig out of place in diesem Studio. Das war alles so super seriös, alles in Blau und dann steht dann so einfach so eine Band mit, hinter so einem Sprecherpult.
Mit Tanktops.
Das ist ja mal sowas von gar nicht so dafür gemacht. Das ist absolut der Wahnsinn.
Ja, voll.
Das ist auch so, ich stelle mir auch so den Techniker vor, der einfach früh dann die Nachricht bekommen hat, übrigens spielen die Ärzte heute unser Intro. Die machen was? Die machen was? Machen die da?
Die machen was? Was machen die? Okay. André, ich habe noch eine Frage für einen Freund-Frage.
Ja, da kommt natürlich jetzt mein Jingle zum Einsatz.
Let's go. You've got something in line.
out there. No need to pretend. Ask me what you like. I really don't care. 'Cause you're asking for a friend. Oh, ich finde immer noch gut. Ich finde immer noch schön. Der bringt ein bisschen Ruhe in unserem Podcast, mein Lieber.
Ja, ich glaub auch ehrlich gesagt, der wird einfach jetzt so bleiben und wir werden jedes Mal sagen, das ist zu lang.
Dafür musst du, Leute, mit deinem Thema energetisch einen drauflegen, mein Lieber.
Ja, wir müssen mal gucken. Hoffentlich habe ich mir jetzt nicht zu viel hier aufgebürdet.
Das ist bestimmt ein richtiges Ei gelegt. So ein
Rotz-Jingle. Ja, genau. Nee, André, ich wohne hier in Lüneburg an so einer Straße, wo erstaunlich viel Blaulicht vorbeikommt. Und da bin ich auf eine Frage gestoßen, weil ich tatsächlich sehr, sehr viele lustige Geschichten, warum auch immer, mit vor allem der Polizei habe. Und deswegen wollte ich dich mal für einen Freund, ich frage dich für einen Freund, natürlich, was dein lustigstes bzw. bestes Erlebnis mit der Polizei ist.
Mein bestes Erlebnis mit der Polizei?
Oder peinlichstes oder was auch immer.
Ich weiß gar nicht, ob ich so ein richtig peinliches Erlebnis war. Es gab mal so eine, da sind wir wieder bei Drucksituationen, so eine Situation, wo ich, oh Gott, hoffentlich reite ich mich hier nichts rein. Ich hatte relativ frisch meinen Führerschein und habe dann so quasi meine so zweite Probefahrt mit meinen Eltern mal gemacht, weil ich damals war ja nur 17 und dann ist man ja so stolz drauf und macht man so eine kleine Ausfahrt mit seinen Eltern. Und wir sind wirklich kaum irgendwie losgefahren und dann dreht sich mein Vater auf einmal um und hat gesagt so, André, ich glaube, die Ampel war rot.
Na klar.
Und direkt danach kam natürlich ein Polizeiauto an. Und dann dachte ich mir, ach, jetzt ist es vorbei, jetzt kann ich den Lappen eigentlich direkt wieder abgeben. Und dann habe ich mich schon bei meinen Eltern so entschuldigt. Es tut mir voll leid, dass ihr so viel Geld für diesen Führerschein bezahlt habt und jetzt ist er einfach weg. Was willst du machen? Es ist einfach, es tut mir so leid. Und dann kam der Polizist, hat dann so an die Scheibe geklopft. Ich habe die Scheibe runtergemacht, weil wenn es die erste Polizeikontrolle ist, ist man natürlich auch einfach so hart aufgeregt. Das ist der absolute Wahnsinn. Voll. Und meinte so, ihr Rücklicht geht nicht. Und ich dann auch im ersten Moment so, was geht nicht?
Du hast schon deine Hände so hingehalten, ja. zum Festschneiden. So.
Völlig am Schwitzen, ey. Und also es war wirklich krass, ich war so aufgeregt wie eigentlich selten. Und dann meinte der, mein Rücklicht geht nicht. Da hat mir dann so einen Brief in die Hand gedrückt, dass ich das bis dann und dann bitte repariert haben muss. Und ich wurde auch einmal auf dem Rückweg vom Gig in Weimar angehalten, weil ich offensichtlich anscheinend Stängellinien gefahren bin. Ich das aber überhaupt nicht gecheckt habe. Ich habe nichts getrunken und die wollten dann wirklich Alkoholtest. Und alle meine Freunde natürlich im Auto haben sich übelst halt einen abgefeiert.
Ey, wie geil ist das denn?
Dass mich die Polizei aber rauszieht. Aber hast du irgendwelche unangenehmen Situationen?
Ey Junge, fast nur. Ich bin halt auch so ein Typ, irgendwie ich ziehe solche Situationen an. Ne? Ich habe so ein, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, eine relativ imposante Erscheinung. Ne? Ich bin relativ groß, relativ breit. Guck, mein normales, neutrales Gesicht ist, glaube ich, relativ böse. So. Und ich glaube, manchmal haben die so einen Kicker auf mich. Es gibt, um genau zu sein, drei Situationen. In zwei davon wurde ich einfach festgenommen.
What?
Ohne, dass ich irgendwas gemacht habe. Und in der dritten wurde ich auch mal von der, also die erste und einzige Polizeikontrolle, die ich hier erlebt habe, war, dass ich auch nachts um zwei oder so sind Karen und ich von irgendwo nach Hause gefahren. Ich glaube auch irgendeine lokale Fernsehsendung oder so. Wir waren auf dem Rückweg nach Weimar und dann hält uns auf einmal auf so einer Autobahnauffahrt so ein Polizist an und ich gucke nur so an mir runter und denke so, shit, ich habe eine pinke Badehose und Birkenstocks an. Und noch Socken drin. Warum auch immer ich dieses Outfit anhatte. Ich glaube, ich bin einfach nur aus den Gig-Klamotten irgendwie raus oder weiß nicht, Auftrittsklamotten. Ey, und dann, weißt du, diese peinliche Situation, dass der Typ dich da so super seriös so am Fenster so aus und dann bittet er dich raus, um dir zu zeigen, und es ging auch um eine Mängel, war auch irgendwie ein Licht, vorne links war irgendwie das Licht aus und ich wusste es nicht. Beziehungsweise doch, ich wusste es seit zwei Tagen und am nächsten Tag wäre der Termin gewesen, um es zu prüfen und zu reparieren. Und genau dann kam ich in diese Polizeikontrolle. Ne? Und dann steige ich da aus in der pinken Badehose und einfach im Januar so. pinken Badehose, Socken in Birkenstock, so, ne? Und dann guckt er so an mir runter und denkt so, wir haben ja offensichtlich mehr als einen Mängel.
Hat er gesagt, oder was?
Ja, hat er gesagt. Und meinte so, ja, folgendes, also sie müssen schon festes Schuhwerk anziehen beim Fahren. Ich so, oh ja, stimmt, da haben sie wohl recht. Ja, habe ich im Kofferraum, ziehe ich sofort an. Und da hat er mir tatsächlich das erlassen. Aber das war nur die eine Geschichte. Dann die andere Geschichte ist, ich beim Deutsch, nicht LK, Grundkurs, sollten wir so ein Filmprojekt machen. Also so eine, das war eine Gedichtverfilmung. Und da sind wir in der Innenstadt Frankfurts, haben wir, das war so ein, die Nacht der Stadt oder so hieß das Gedicht. Und du musstest irgendwie die dunklen Seiten, Schattenseiten von einer Stadt irgendwie darstellen. Und wir wollten halt, dass ein, weiß nicht, Verbrecher, ein überfallartiger Typ, der halt eine Frau überfällt, darstellen. Und ich war natürlich wer? Die Frau natürlich nicht. Ich war der Verbrecher. So, und eine Schulkameradin von mir ist halt, wir haben das gefilmt und er stand, und unser dritter Klassenkamerad stand irgendwo in der Ecke im Dunkeln. Man hat ihn nicht gesehen, bis auf dieses rote Licht. Sah auch ziemlich gefährlich aus, ne? Und sie läuft da lang und wir haben halt gefilmt, wie ich sie überfalle, ne? Und ey, aus dem Nichts kommt auf einmal so ein Typ, so ein Zivilist, so ein erwachsener, ausgewachsener Mann, ich war 17 oder so, kommt auf mich zugerannt und hat mich so auseinandergenommen. Er hat mir Kopf voll sein Knie in die Rippen gerammt. Also ja, voll geil, so zivilcouragemäßig, ne? Und kurz hinter ihm waren zwei Polizisten, die halt gekommen sind und haben mich halt so richtig voll mit an die Wand, Beine auseinander und hier Handschellen und so. Und ey, wie erklärst du denn sowas in so einer Situation? Wie sollst du denn so, ja, wir drehen ein Schulprojekt. Ey, Alter, und das Ding war, meine Jungs dann in der Ecke, die da standen hinter der Kamera, um zu checken, ob das alles hinhaut, ne, die waren so perplex, die haben, glaube ich, eine Minute gebraucht, um aus der Schockstarre zu kommen. Ey, und ich sag's euch, Freunde, eine Minute kann eine Ewigkeit sein. Wirklich. Ich stand da mit Handschellen dran und Dana, meine gute Freundin aus der Schulzeit, lag noch so halb auf dem Boden so. Und die dachten halt echt, ich überfall die Frau. Ne? War natürlich auch total idiotisch in so einer Seitengasse von der Zeil in Frankfurt, in der Fußgängerzone. Da passiert es regelmäßig. Ne?
Ey. Ja, hätte man vielleicht ein bisschen besser vorplanen können, auf jeden Fall.
Ja, wir haben uns da einfach hingestellt und halt gib ihm so, ne? Ey. Also voll geil gemacht im Nachhinein, so Zivilcourage, super mutig gewesen und gleich die Polizei mitgenommen, nur halt die Situation war die falsche. Und die dritte war, wo ich auch festgenommen wurde, war mit einer Freundin von mir, die ein bisschen älter als ich ist. Ich war irgendwie 18 und sie, glaube ich, 24. Und sie hatte sich an dem Tag ein Auto gekauft. und war halt noch mit rotem Nummernschild und so unterwegs, weil du hast ja dann irgendwie so ein Übergangsding, wenn du direkt aus dem Haus kaufst und hast irgendwie eine Woche Zeit, das Nummernschild zu ändern und das Auto richtig anzumelden. Und wir saßen irgendwie nachts um zwei, haben uns da unterhalten, wir sitzen halt im Auto und quatscht so. Und auf einmal kommt mit quietschenden Reifen ein Polizeiauto, hält direkt neben uns an, steigen vier Leute aus und bitten uns aus dem Auto, also nicht bitten, sondern mit scharfem Ton, und wir sollten uns an die Wand stellen, Hände hoch und keine Ahnung was, und haben uns durchsucht und so Kram. Und wir so, ey Leute, was geht denn ab? So, ey, was zum Geier? Und so, ja, sie sind Verdacht, ein Auto gestohlen. Sie haben den Verdacht, ein Auto gestohlen zu haben. Und ich so, was zum keine Ahnung, wir stehen direkt vor meiner Haustür, so, ey, hä? Und da habe ich nur so meine gute Freundin da angeguckt und ich so, du hast kein Auto geklaut, oder?
Wieso?
Und sie so, nein.
Sorry, Johnny.
Sorry, Bro. Nee, und sie dann nur so auch aus der Schockstarre rausgekommen, ne, und hatte dann halt zum Glück die Kaufpapiere von dem Tag im Handschuhfach stecken, so, ne. Aber ey, das war dann der Moment, wo sie beweisen konnte, dass sie das Auto definitiv nicht geklaut hat. Aber an dem Tag wurde aus genau diesem Autohaus, irgendwie eine Stunde später oder so, genau das gleiche Modell, nur mit halt einem unterschiedlichen Nummernschild irgendwie geklaut.
Krass.
Also denkst du, wie groß kann der Zufall sein?
So? Na klar.
Digga. Und die halt konnten halt irgendwie nicht mehr herausfinden, welches Nummernschild es war. Deswegen mussten sie halt dann die ganze Stadt durchforsten nach diesem Auto. Und dann waren wir natürlich eins davon, das gepasst hat. So. Ey, Junge.
Naja, krass,
deswegen kam ich auf die Idee.
Schön, Johnny in Handschellen, das ist ja auch mal ein krasses Motiv.
Ja, volle
Mühe. Wie fühlen sich denn so Handschellen an, mein Lieber?
Nicht geil. Die machen ja auch nicht gerade zimperlich zu.
Echt, ja? Ist das so?
Ja, voll. Ja, also wenn, solange du unter Verdacht bist, dass du ein Straftäter sein könntest, gehen die schon nicht so zimperlich mit dir um.
Krass. Naja, gut, so viel zur Zugsituation auf jeden Fall.
Ja. Ja, voll, passt voll. Es ist echt crazy, Mann. Also ich habe da irgendwie so ein Gen für das anzuziehen. Ich weiß auch nicht warum.
Wow. Krass, na, da muss man auf jeden Fall wieder runterkommen. Ich würde sagen, zum Abschließend heute, auch wenn es eine Folge war, die wir uns, glaube ich, einfach mal gönnen müssen. Nach so ein paar Tagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dadurch, dass du wahrscheinlich 2 Wochen lang krank im Bett lagst und ich einfach 2 Wochen lang nur vom Bildschirm verbracht habe, hat es eigentlich auch mal ganz gut getan.
Ey, wir haben so einfach ein bisschen heute die Seele baumeln lassen, Freunde. Ja. Also vergebt uns diese bisschen müde und unstrukturierte und alberne Folge zeitweise.
Aber dafür wird es in Zukunft auf jeden Fall wieder ein bisschen intensiver. Wir haben schon was in Planung auf jeden Fall.
So sieht das aus.
Genau, ich würde sagen, wir vervollständigen noch unsere Hooklines-Playlist, die jetzt hoffentlich, Johnny, ich hoffe, du hast dich drum gekümmert, auf allen Plattformen verfügbar ist.
Ach nee, shit, nee, hab ich noch nicht. Ah, scheiße.
Ist ja auch überhaupt nicht schlimm, mein Lieber.
Du musst mir nochmal schicken, worüber das gehen soll. Ich habe das wieder vergessen.
Ja, leite ich dir weiter. Ich finde die Nachricht noch. Genau, also? Und dann würde ich sagen, vervollständigen wir. Ich hätte einen Song, den ich sehr gern mag. Ich habe bei dem Album quasi mit gesungen und würde deswegen den Song nochmal auf die Playlist setzen von einem befreundeten Künstler, mit dem ich jetzt auch am Freitag in Erfurt spiele, in der Mehlhose, tierischer Club, der wurde übrigens, das ist total geil, wenn ich immer sehe, dass so kleine Clubs hier aus der Gegend, beziehungsweise hier aus Erfurt, ausgezeichnet wurden, die kriegen immer diesen Applauspreis, weil die sich übelst hart um die Künstler kümmern, die da halt spielen und sehr selektiert auch nur Acts reinholen. Und tierischer Club, da spielen wir am Freitag eine Show mit Kowski und der Song heißt Ich flick mich selbst. Betonung auf L.
Ich wollte gerade nachfragen, Alter. Ich wollte gerade nachfragen.
Genau, und ich liebe den Song und er hat so ein bisschen auch was mit dem Thema zu tun. Deswegen finde ich das gut. Liebe Grüße gehen raus an Markus von Kowski. Was hast du für einen Song?
Nice, Mann. Ich habe heute wieder mal einen Song von einem Newcomer, ein befreundeter Künstler auch, den ich sehr cool finde. Er singt auf Englisch und heißt Michael Ryson. Und zwar kenne ich ihn aus dem Popkurs und habe schon jetzt tatsächlich länger nichts mehr von ihm gehört, aber ich mag seine Musik immer noch sehr. Und der Song heißt Head Up. Den kenne ich noch aus Popkurs-Zeiten und fand ihn schon damals geil. Und der wurde dann später irgendwann released. Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich er geworden ist, aber er hat es auf jeden Fall verdient, mehr gehört zu werden.
Sehr gut.
Genau, deswegen Head Up von Michael Ryson. Ja, Leute, ey, in diesem Sinne rappen wir mal diese Folge ab. Die
ich würde auch sagen,
wie gesagt,
ich glaube, wir brauchen jetzt mindestens eine Woche lang Schlaf, Johnny.
Ja, das kann sein. Wir hoffen natürlich, ihr habt eine gute Woche. Kommt gut so langsam in die Weihnachtszeit rein.
Auf jeden Fall. Und natürlich muss ich wieder meine
drum kümmern.
Ja, ich muss wieder meine To-Do-Sachen für die HörerInnen dieses Podcasts rausballern. Wenn euch diese Folge oder zumindest eine der letzten Folgen gefallen hat, dann schickt sie doch gerne weiter an mindestens eine Person eurer Wahl. Wir sind euch sehr dankbar, wenn ihr das tut. Tretet gerne mit uns in Kontakt bei Instagram oder anderen sozialen Kanälen. So. Während Johnny sein Kinn am Mikrofon reibt aus Müdigkeit, ich weiß nicht warum, aber er macht es einfach, würde ich einfach mal sagen, habt einen schönen 18. Advent. Ich weiß, ihr habt Zeitgefühl verloren. Ich weiß nicht, wie viel der Advent jetzt gerade ist. Ich glaube,
der dritte. Und ich würde sagen, nächste Woche ballern wir mal eine schöne Weihnachtsfolge raus.
Kommt jetzt nicht, der nächste Sonntag ist doch der 4. Advent, oder? Das ist doch die Woche
der vor nächste
Weihnachten.
Sonntag. Dann habt einen schönen 4. Advent.
Was er sagt. Und dann machen wir das so, dann sehen wir uns quasi fast pünktlich zu Weihnachten wieder. Alles Liebe und nur das Beste für euch. Das war Hooklines, bis gleich.
Haut rein, Leute.